Guten Morgen. Also nach der Präsentation habe ich was bei euch gut. Es ist schön, hier in Chemnitz zu sein. Ich freue mich, dass wir diesen Bibelimpulstag miteinander erleben und wirklich erwarten, dass Gott uns Impulse gibt durch sein Wort. Und jetzt sind da im Vorfeld so ein paar Fragen. Die Geschichte mit der Kernspaltung. Also als ich das gesehen habe, das Bild will ich meinen Kindern zeigen. Ja. Bei einer Kernspaltung, was würde der andere Teil dann machen? Das hängt jetzt auch davon ab, was da denn von wem gespalten wird. Vielleicht der Prediger vom Vater oder der Pfarrer vom Ehemann oder so. Ich weiß es nicht, ich fühle mich bis heute eigentlich im Sinne von Kierkegaard eigentlich als ein Selbst und weiß nicht, ob ich jetzt mich spalten soll. Aber es gibt die verschiedenen Seiten des Lebens und ich bin sehr dankbar für das, was ich tun kann. Ich bin ja Vorsitzender der APIS, des Evangelischen Gemeinschaftsverbands in Württemberg, und habe daneben, und das ist nun wirklich ein etwas anderer Teil meiner Tätigkeit, so ein kleinen Bereich noch, den ich journalistisch mache, Radiosendungen bei Antenne 1, das ist einer der großen Regionalsender in Baden-Württemberg. Und dort kann ich jede zweite Woche, jeden Tag immer ein kurzes Wort, 60 Sekunden, nicht länger, den Menschen so mit auf den Weg geben. Da kann man nicht das ganze Evangelium sagen, aber doch ein bisschen was. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass es diese beiden Bereiche meiner Tätigkeit gibt. Bibelarbeit, biblische Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaftsarbeit, aber auch das ganz draußen in der Medienwelt mit Menschen, die vom Glauben überhaupt keine Ahnung haben. Das ist eine fruchtbare Spannung. Woran denkt Steffen Kern bei dem Wort Kernsanierung? Sanierung kommt von lateinisch sanus, heil werden, ganz werden. Ich denke da tatsächlich an den, der mich heil macht. Das ist mein Heiland. Das ist Jesus Christus, und zwar von Grund auf, vom innersten Kern meiner Existenz her, bin ich heil gemacht. Und die Energie, die ich brauche und ich hole, die schöpfe ich tatsächlich aus der Bibel, aus diesem Wort Gottes. Ich schöpfe sie auch aus der Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Das ist etwas Wertvolles, wie ich finde. Manchmal auch aus guten Büchern. Und etwas zu selten auch bei der Gartenarbeit oder so, wenn ich zu Hause bin. Aber das sind so die Energiequellen meines Lebens. So, aber jetzt kommen wir zum Thema. Licht der Welt. Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir wollen diesem Wort gleich begegnen, aber ich möchte Sie zunächst einmal fragen, weiß jemand hier im Saal, was am 14. August 2003 um 16.11 Uhr in New York geschah? Damit habe ich gerechnet. In Chemnitz ist man nicht ganz so weltgewandt vielleicht. Ich muss mir gleich mal Freunde machen. Da war ein großer Stromausfall in New York, einer der größten der Geschichte. Nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Umland bis nach Kanada hinein. 50 Millionen Menschen hatten keinen Strom. Und es herrschte das blanke Chaos. Ohne Strom, kein Licht, keine Computer, keine Maschine hat mehr funktioniert, die Handys nicht mehr. Das ganze E-Mail-Netz ist zusammengebrochen. Keine U-Bahn ist mehr gefahren. Die Züge blieben einfach stehen. Die Flughäfen wurden geschlossen. Selbst am Broadway mit seinen Theatern machten die Schotten dicht. Es ging nichts mehr. Gar nichts mehr. Es war ein Stromausfall, der so tiefgreifend war, dass das gesamte Leben lahmgelegt wurde. Zu Hause in den Privathäusern, da wurde die Gefriertruhe warm und die Küche blieb kalt, aber eben auch im öffentlichen Leben. Es herrschte Chaos. Sehnsüchtig haben die Menschen sehr, sehr schnell auf Erleuchtung, auf Strom, auf Energie gewartet. Es musste nicht Kernenergie sein, aber Energie. Wir brauchen Licht und wir merken, wie abhängig wir davon sind. Es hat Tage gedauert, Tage, bis die Elektrizitätswerke wieder überall arbeiteten. Jesus redet auch von einer Erleuchtung. Er redet davon, dass das Licht angeht, nun aber nicht nur von Glühbirnen, von Strom, von elektrischen Geräten. Nein, er redet vom Licht schlechthin. Jesus sagt im Johannesevangelium, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt nicht, ich bin eine Lampe, ich bin eine Laterne, eine Kerze. Ich bin das Licht, sagt er. Und das ist ein Unterschied. Wir wollen uns gleich ansehen, was es mit dem Licht selber auf sich hat. Aber vorher wollen wir noch einmal schauen ins Johannesevangelium insgesamt. Da gibt es die Ich-Bin-Worte und da reiht sich dieses Wort ein in einen Zusammenhang, den wir uns klar machen müssen. Es gibt im Johannesevangelium 7 solcher Ich-Bin-Worte. Und die wollen wir jetzt einmal zusammentragen. Wie heißt denn Chemnitz, Sächsischer Verband, bibelkundig und so? Ist ja so ein bisschen die Bibelelite in Deutschland. Okay, nach Württemberg, aber dann. Jetzt die Frage, wie heißt denn das erste Ich-Bin-Wort, das uns im Johannesevangelium überliefert ist? Nein. Aber das ist ein wichtiges, da kommen wir gleich dazu. Das erste, wenn wir die Reihe nach durchgehen im Johannesevangelium. Wasser? Oh. Das Brot, richtig. Johannes 6, 35. Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. 6, 35. Ich bin das Brot. Dann kommt als zweites schon Johannes 8, Vers 12. Das Licht, was wir eben gehört haben. Was folgt dann? Johannes 10 stimmt, aber vor dem Hirten kommt noch eins, die Tür. Ich bin die Tür zu den Schafen. In Johannes 10, Vers 9, Vers 11. Und dann kommt tatsächlich der gute Hirte. Das vierte Ich-Bin-Wort. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagt Jesus. Also wir haben Brot, Licht, die Tür zu den Schafen, der gute Hirte, der sein Leben lässt. Und was kommt dann? Johannes 11, nächstes Kapitel, die Lazarusgeschichte. Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann kommt das einzige dreiteilige Ich-Bin-Wort. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Allein durch mich. Und was ist das letzte Ich-Bin-Wort? Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das sind die 7 Ich-Bin-Worte, die uns der Evangelist Johannes überliefert. Das erste ist Brot. Das siebte ist Wein. Das ist, liebe Geschwister, kein Zufall. Brot und Wein sind die 7 Ich-Bin-Worte. Sie rahmen die 7 Ich-Bin-Worte. Und sie drücken etwas aus, was alle Ich-Bin-Worte kennzeichnet, was Jesus von sich sagt. Das ist er nämlich ganz für uns. Das ist er nicht einfach für sich. Ich bin das Brot für mich, habe immer genug zu essen. Ich bin das Licht für mich, ich brauche niemanden, der mir den Weg zeigt. Ich bin für mich, nein, alles, was Jesus von sich sagt, das ist er für uns. Seine Existenz, so sagen die Theologen manchmal, ist durch und durch eine Pro-Existenz, eine Für-Existenz. Jesus ist, was er ist, ganz für uns. Ich bin für dich da. Und wir erfahren es nirgends dichter als beim Abendmahl. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Es gibt eine ganze theologische Strömung, die sagt, das Johannesevangelium hätte nichts vom Abendmahl gehalten und der Johanneskreis, also die Bewegung rund um den Evangelisten Johannes, hätte das Abendmahl abgelehnt. Rudolf Bultmann und andere Theologen haben das im letzten Jahrhundert vertreten. Da gibt es ganz viel, was dagegen zu sagen ist. Aber das ist eine ganz starke Entdeckung. Die 7 Ich-Bin-Worte und dass es 7 sind, ist kein Zufall. 7 ist die Vollzahl. Wissen Sie übrigens, warum die Vollzahl? 7 ist 3 plus 4. 3 die göttliche Vollzahl, der dreieinige Gott. Und 4 die irdische Vollzahl, die 4 Himmelsrichtungen. 7 die Zahl, die eine Fülle, etwas Ganzes ausdrückt, was Himmel und Erde umgreift. Diese 7 Ich-Bin-Worte sind gerahmt von Brot und Wein. Jesus sagt, ich bin. Und er ist alles, was er ist, ganz für uns. Ich bin für dich. Und noch etwas müssen wir sehen, wenn wir so ein Ich-Bin-Wort anschauen. Wissen Sie, wo so ein Ich bin schon einmal erklungen ist? Auf dieser Erde. Viel früher. Vor Jesus. Richtig. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Gott hat sich Mose am Dornbusch vorgestellt. 2. Mose 3, Vers 14. Das große Ich-Bin-Wort Gottes, wo Gott seinen Namen offenbart, wo Israel gefangen ist. Das ist doch die Situation, wenn wir uns das kurz vergegenwärtigen. Israel in Ägypten, die Zeit nach Josef, unterdrückt vom Pharao, ein Sklavenvolk. Und dann sagt Gott, ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ich habe das Geschrei über ihre Bedränger gehört. Und ich bin herabgestiegen, sagt Gott, dass ich sie errette. 2. Mose 3. Gott kommt und rettet. Und es beginnt die größte Rettungsaktion der Geschichte bis damals. Gott erweist sich als der Retter. Und diese Rettungserfahrung ist für das alte Israel die Urerfahrung ihres Glaubens. Und in diese Verheißung hinein, wo Mose berufen wird, da offenbart Gott seinen Namen und sagt, ich bin Yahweh, ich bin der ich bin. Wir können auch übersetzen, ich bin der, der mit euch geht, der bei euch bleibt, der immer für euch da ist. Das ist der Name Gottes. Und später, als Israel dann längst nach der Rettung aus Ägypten, längst nach David, dem großen König, und Salomo, der Blütezeit, längst danach, als Israel in Babylon gefangen ist, da sagt Gott wieder, ich bin, das Volk hört es. Jesaja kündigt es schon vorher an und in Babylon gewinnen diese Worte eine große Vollmacht. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das steht im Prophet Jesaja. Gott redet, der Lebendige, der Allmächtige. Und jetzt sagt Jesus, ich bin. Er greift diese Worte auf. Es ist ein göttliches Ich bin. Es ist ein vollmächtiges Ich bin. Das ist ja nicht nur so, wie wenn wir sagen, ich bin der und der und ich komme da und daher. Das ist ja nicht nur so, wie wenn wir sagen, ich bin, und dann sagen wir unseren Beruf. Ich bin Maurer, ich bin Schlosser, ich bin Sekretärin, ich bin Ingenieur, ich bin Betriebswirtin. Wir verbinden ja mit unserer Tätigkeit unsere Identität. Es ist aber mehr. Jesus stellt sich selber vor. Er offenbart sich. Er zeigt sein Wesen und er tut es in der biblischen Verheißungslinie. Er greift genau dieses göttliche Ich Bin auf. Ein ungeheurer Anspruch. Ich bin. Es ist dieses Ich Bin Gottes, das Jesus im Munde führt. Und wir könnten jetzt weitergehen, dafür haben wir nicht die Zeit heute Morgen. Aber ich will es nur andeuten. Es gibt im Johannesevangelium nicht nur diese sieben Ich Bin-Worte, diese sieben prädikativen Ich Bin-Worte, also die, wo Jesus sagt, ich bin, und dann folgt ein Prädikat, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin der Hirte. Es gibt auch absolute Ich Bin-Worte, wo Jesus nur sagt, ich bin's, ich bin's. Johannes 18, am Anfang dieses Kapitels, die Gefangennahme, dreimal sagt Jesus, ich bin's. Und die Soldaten, die ihn gefangen nehmen wollen, fallen um wie die Fliegen. Ein vollmächtiges Ich Bin. Oder als Jesus über den See geht und die Jünger sich ängstigen, da sagt er nur, fürchtet euch nicht, ich bin's. Dieses Ich Bin im Johannesevangelium deutet immer die Größe, die Vollmacht Jesu an. Er ist der Messias, der Sohn Gottes, der Menschensohn. Auch im Markus-Evangelium gibt es ein solches Ich Bin-Wort, nur eines. Als Markus 14, Vers 62, als Jesus verhört wird und er gefragt wird, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Menschensohn? Eine ganze Dichte von Titeln. Wer Jesus alles ist, ist da zusammen in einer Frage und in einer Antwort. Und Jesus sagt, ich bin's. Es ist dieses vollmächtige Ich Bin, wo Jesus offenbart, wer er in der Tiefe seines Wesens ist. Eines von sieben Ich Bin-Worten ist also auch dieses. Das Wort, ich bin das Licht der Welt. Ich bin. Das war jetzt so ein bisschen ein Überblick über diese sieben Ich-Bin-Worte. Aber es ist wichtig, dass wir das sehen. In der Bibel ist es immer gut, einzelne Worte zu lesen und diese einzelnen Worte zu reiben, zu treiben, intensiv zu bewegen. Was heißt dieser eine Satz? Aber es kommt auch darauf an, dass wir den Zusammenhang sehen, den Kontext. Und da können sich manchmal Horizonte öffnen. Ich finde das gerade im Johannesevangelium ganz faszinierend. Sieben Ich-Bin-Worte. Haben Sie das? Die sieben. Jetzt möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Es gibt nicht nur die sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Es gibt auch sieben Wunderzeichen, die Johannes berichtet. Sieben besondere Wunderzeichen. Im Griechischen steht da der Begriff Semeia. Das heißt nicht nur Wunder, etwas zum Staunen, sondern es heißt Wunderzeichen. Es weist auf etwas hin. Diese Zeichen zeigen, wer Jesus ist. Und interessanterweise berichtet Johannes nicht nur sieben Ich-Bin-Worte, die uns zeigen, wer Jesus ist, sondern auch sieben solcher Wunderzeichen. Wieder sieben. Das erste dieser Wunderzeichen ist die Hochzeit zu Kana. Da macht Jesus aus Wasser. Danke, ist doch noch jemand wach. Jesus macht aus Wasser Wein. Hochzeit zu Kana. Das zweite Wunderzeichen, da gehen wir jetzt etwas schneller durch, in Johannes 4. Jesus heilt den Sohn eines königlichen Beamten. Es ist eine genau datierbare Fernheilung. Johannes 4, ab Vers 46, auch in Kana. Also zweimal Kana zu Beginn. Die Hochzeit, Wasser, wird Wein und die Heilung. Dann Johannes 5 am Anfang, Teich Bethesda. Ein 38-Jähriger Kranker wird gesund. Jesus heilt ihn. Und dann in Johannes 6, da gibt es zwei Wunder, die Speisung der 5000 und der Wandel über den See. Jesus kommt auf dem Wasser den Jüngern entgegen. Wunderzeichen 4 und 5. Und dann in Kapitel 9, das sechste Wunderzeichen, ein Blinder wird sehend. Nicht nur ein Blinder, sondern ein Blindgeborener. Und das siebte Wunderzeichen, das ist der Gipfel von allem, der Höhepunkt, das Unglaublichste. Das ist Johannes 11, Lazarus, ein Toter wird lebendig. Er wird wieder zum Leben gerufen. Sieben Wunderzeichen. Alle diese sieben Wunderzeichen sind spektakulär. Sie sind herausragend. Sie sind ganz erstaunlich. Sie haben alle etwas ganz Großartiges. Bei der Hochzeit zu Kana macht Jesus sechs Krüge voll Wasser zu Wein. Wissen Sie, wie viel da hineinging, wie viel das etwa war? Das sind ja die Reinigungskrüge, die da am Anfang an der Tür stehen. Die sind dazu gedacht, dass man sich reinigt, bevor man zur Hochzeit, zum Fest hineingeht. Erst mal waschen, bevor man reingeht. Also vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass es mindestens 600 Liter, wahrscheinlich eher 800 Liter sind. 800 Liter Wein. Darf ich die Ehepaare hier mal fragen, wie viel Wein gab es bei Ihrer Hochzeit? Das verbindet uns dann wieder auch mit den Schwaben. Wein, gut soll er sein, aber allzu viel dann nicht. Also ganz viel, ungeheuer viel. Das ist das erste Spektakuläre. Und so können wir an allen Wunderzeichen sehen, dass sie etwas ganz Großartiges haben. Eine ungeheure Menge Wein. Der Sohn des königlichen Beamten in Kapitel 4, der wird gesund, ohne dass Jesus ihn berührt. Jesus geht über den See, er macht 5000 satt. Der Blinde hat noch nie sehen können und am Teich Bethesda, der war ein ganzes Leben lang krank, 38 Jahre. Und Lazarus ist der Gipfel. Lazarus, der Freund von Jesus, der gestorben ist, von dem heißt es so drastisch und so unappetitlich, er stinkt schon. Die Verwesung hat schon begonnen. Und dann öffnet sich dieses Grab und Lazarus steht noch in Tüchern gebunden in der Tür dieses Grabes oder am Eingang. Ein Toter kommt zurück, erwacht zu neuem Leben. Leben, liebe Brüder und Schwestern, darum geht es. Das ist das siebte Wunderzeichen. Es geht um das Leben. Und Leben, das ist zugleich der Begriff, der in den Ich-Bin-Worten immer wieder auftaucht, wiederholt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es geht immer wieder um das Leben. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, damit sie leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und bei den sieben Wunderzeichen, da schafft Jesus Leben. Er gibt Brot zu essen, er macht heil und er gibt Leben im Überfluss. Wein ist schon damals ein Genussmittel. Es steht nicht nur für Grundnahrungsmittel, sondern für die Fülle des Lebens, für die Schönheit der Schöpfung, für den Geschmack, für das Gute, das Gott will. Und jetzt eine frappierende Beobachtung. Das erste Ich-Bin-Wort ist Brot. Das letzte Ich-Bin-Wort ist Wein. Diesen Rahmen haben wir gesehen. Das erste Wunderzeichen ist Wein. Jesus macht aus Wasser Wein. Und er tut es aus dem Wasser, das zur Reinigung da ist. In Kana. Das Wasser, das zur Reinigung da ist, um Zugang zum Fest zu haben. Und dieses Wasser wird zu Wein, es wird rot. Jesus macht deutlich, nur durch mich, durch das, was ich tue, durch mein Blut habt ihr Zugang zum Fest. Nur durch mein Blut werdet ihr rein, nur durch mich habt ihr das Leben. Ich bin das Leben für euch. Ich bin alles für euch. Das ist die Tiefe der Hochzeit zu Kana. Und wenn Jesus sagt, ich bin, dann haben die Jünger und die Leser im Johannesevangelium Kana schon erlebt. Dann sind sie sogar schon satt geworden. Jesus beginnt zu sagen, wer er ist, erst in Johannes 6, Vers 35. Als er das Weinwunder in Kana schon getan hat und als er die 5000 schon satt gemacht hat. Als er schon gehandelt hat, beginnt er zu sagen, ich bin. Er schafft das Brot für 5000, für alle Welt. Und dann sagt er, ich bin das Brot. Jesus ist das Leben für uns. Er will das Leben. Und Johannes 11, das siebte Wunderzeichen, der Höhepunkt, wo es um alles geht, das sagt Jesus auch ein Ich-Bin-Wort. Es ist die einzige Geschichte, wo Wunderzeichen, das siebte, das höchste, und Ich-Bin-Wort sich überschneiden, ineinander sind. Die Lazarus-Geschichte ist die Geschichte, wo dieses großartige Wunder erzählt wird und zugleich sagt Jesus mittendrin, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Da kulminiert alles. Ich bin das Leben. So, das war jetzt ein bisschen viel. Es war jetzt so der Überblick. Sieben Ich-Bin-Worte. Sieben Wunderzeichen. Aber es ist geheimnisvoll, es ist großartig, das zu sehen. Und jetzt wenden wir uns dem Wort zu, um das es jetzt eigentlich geht. Ich bin das Licht. Ich wollte das bewusst so am Anfang machen, solange Sie noch ein bisschen Koffein in den Adern haben. Ja? Aber jetzt kommen wir zum Ich bin Wort, Johannes 8, Vers 12. Also das Zweite. Nun sagt Jesus ja nicht nur, ich bin, sondern er sagt jetzt hier, ich bin das Licht. Wir könnten eine ganze Woche machen und uns intensiv jetzt die einzelnen Worte ansehen und ihren biblischen Hintergrund. Das ist großartig, sage ich Ihnen, das Brot durch die Bibel zu verfolgen. Aber das Licht ist auch großartig. Jesus sagt also, ich bin das Licht der Welt. Das Erste, was ich dazu sagen will, ich habe jetzt zu dem Licht drei Punkte, drei Lichtstrahlen sozusagen. Das Erste jetzt zum Licht, mit dem Licht fängt das Leben an. Mit dem Licht fängt das Leben an. In New York damals hatten sie vielleicht so ein bisschen eine Ahnung davon. Wenn alles zusammenbricht, dann bricht unser gesamtes Leben zusammen, wenn keine Energie mehr da ist. Aber das gilt ja noch viel grundsätzlicher. Denken wir mal viel weiter zurück, nicht nur bis ins Jahr 2003, sondern wo ist denn vom Licht zum ersten Mal die Rede in der Bibel? Das kam jetzt aber schnell. Vielen Dank. Was steht denn da? 1. Mose 1, Vers 2. Nicht, da ging es ja, da gibt es vorher nur einen Satz in der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann beginnt Gott zu reden. Gott sagt, es werde Licht und es war Licht. Hebräisch, Yahi Or, es werde Licht, es soll Licht sein. Und es ist Licht. Gott spricht und es ist. Das Licht ist der Anfang der Schöpfung. Das Erste überhaupt. Mit dem Licht fängt alles an. Ohne Licht kann es kein Leben geben. Das erste Schöpfungswerk Gottes ist das Licht. Mit dem Licht fängt das Leben an. Das ist darum das Erste, was wir festhalten. Übrigens, Gott schafft das Licht am ersten Tag. Da war aus Abend und Morgen der erste Tag. War das jetzt das Licht der Sonne oder des Mondes? Ja, genau. Sonne und Mond werden erst am vierten Tag geschaffen. Es geht gar nicht um darum, dass wir das verstehen könnten mit unserem Verstand, dass wir das naturwissenschaftlich irgendwie einordnen könnten. Es geht um ein Licht, das von Gott herkommt. Gott schafft Licht. Es werde Licht und es ist Licht. Damit beginnt alles. Und wenn Jesus jetzt sagt, ich bin das Licht, dann meint er, mit mir fängt das Leben an. Mit mir beginnt alles neu. Es ist noch einmal so wie bei der Schöpfung. Am Anfang schafft Gott das Licht und Gott beginnt noch einmal neu mit dieser Welt, mit diesem Kosmos. Johannes bezieht sich in seinem Evangelium von Anfang an darauf. Es beginnt noch einmal neu. Mit Jesus schafft Gott alles neu. Paulus, der Apostel, der erklärt es in seinem Brief an die Korinther einmal. Und er schlägt eine ganz spannende Brücke vom Anfang der Schöpfung bis in unser Herz hinein. 2. Korinther 4, 6. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Merken wir, wenn in unserem Herzen ein Licht brennt, wenn es in unserem Herzen hell wird, wenn uns ein Licht aufgeht, dann ist es wie bei der Schöpfung. Mit Jesus fängt das Leben an. Erleuchtung, das ist ja ein großes Modewort. Nicht erst jetzt in diesen Tagen. Jeder verspricht sie ja. Geh in dich, sagen die einen. Geh in dich hinein. Vertiefe dich, meditiere, konzentriere dich auf dich selbst, dann geht dir ein Licht auf. Oder geh aus dir heraus, sagen die anderen. Hör auf mit deinem angepassten Leben, experimentiere, versuch etwas ganz Unkonventionelles, mach etwas ganz Ungewohntes, dann geht dir ein Licht auf. Oder geh in die Bibliothek, sagen die Dritten. Nicht nur konzentrieren oder experimentieren, auch philosophieren. Mach das, lies, dann geht dir ein Licht auf. Aber wissen Sie, all diese Lichter bleiben Irrlichter, solange wir nicht das eine Licht haben. In unserem Herzen sieht es aus wie vor der Schöpfung. Das ist der tiefste Grund, warum uns diese Lichter alle nicht helfen. Weil es in unserem Herzen aussieht wie vor der Schöpfung. Und wie sah das aus? Tohu wa bohu, wüst und leer, es ist dunkel, es ist kalt. Das sind wir, tot in Sünden, wir sind verloren. Wir sind verlorener, als wir ahnen. Das war auch Bestandteil eines Zitates von Sören Kierkegaard vorher. Wir sind verlorener, als wir das ahnen, als wir das wahrhaben wollen, als wir uns das eingestehen. Wir sind tot in unseren Sünden, sagt die Bibel. Wir brauchen neues Leben. Es geht nicht um ein bisschen Sanierung, Aufbesserung, etwas Polieren. Es braucht neues Leben. Neues Leben. Es braucht eine neue Schöpfung. Gott muss noch einmal anfangen. Wir brauchen ein Licht von außen. Wir brauchen einen, der nicht nur ist, sondern der uns hell macht. Wir brauchen einen, der vollmächtig sagt, es werde Licht. Lazarus, komm heraus. Wir brauchen so ein Schöpferwort. Auf das Wort hin ist Leben da. Und wissen Sie, genau das geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Das passiert. Schöpfung. Das passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Es ist nicht so, dass einer eine andere Weltsicht gewinnt, die Dinge ein bisschen anders sieht. Ist auch mal interessant, so rum auf das Leben zu schauen. Mal ein bisschen kapitalistisch oder ein bisschen sozialistisch oder ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen oben, ein bisschen unten und dann noch ein bisschen christlich. Nein, nein, Glauben heißt, neu geschaffen zu werden. Gott schenkt ein neues Leben. Ohne Schöpferwort geht es nicht. Gott tut es. Ohne Schöpferwort kein Licht, ohne Wort kein Glaube. Mit dem Licht fängt das Leben an. Wir selber können dieses Licht nicht anzünden. Wir meinen das manchmal. Wir können uns aber nicht selber zum Glauben bringen. Darf ich das nochmal sagen? Wir können uns nicht selber zum Glauben bringen. Und andere übrigens auch nicht. Das können wir nicht. Aber Gott tut es. Und er tut es auch durch uns. Er gebraucht uns dazu. Wir müssen neu geboren werden, sagt Jesus. Und es ist Johannes, der Evangelist, der diese Geschichte erzählt, wie Jesus bei Nacht mit Nikodemus spricht. Sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde. Neuschöpfung. Darum geht es. Wir sind Dunkelmänner und Dunkelfrauen. Wir brauchen Neuschöpfung. Wir brauchen darum den, der das Licht ist und der es hell macht. Darf ich Sie mal persönlich fragen? Wie sieht das in Ihrem Herzen aus? Brennt da dieses Licht? Wissen Sie das? Haben Sie eine Lichtgewissheit, Heilsgewissheit, sagen wir auch? Brennt da ein Licht? Ist da etwas entzündet? Wissen Sie, wovon ich rede, wenn ich von neuer Geburt rede? Haben Sie Jesus im Herzen, der das Licht ist? Oder ist es da noch dunkel? Ist da eigentlich Nacht? Ist es lebensfeindlich dunkel, so wie vor der Schöpfung? Haben Sie Tohu Wabohu im Herzen? Oder ist da Jesus? Ich frage nicht, ob alles ganz hell erleuchtet ist. Dunkle Ecken gibt es. Aber es genügt, dieses eine Licht, es leuchtet. Ist es da? Sehen Sie doch, hören Sie doch heute, jetzt, neu auf Jesus. Sehen Sie auf ihn, wie er das Ihnen sagt. Ich bin das Licht für dich. Nicht einfach nur so für mich, sondern für dich. Ich bin alles für dich. Ich bin das Leben für dich. Ich gebe alles für dich, damit du leben kannst, damit du im Licht bist. Ich bin alles für dich. Jesus wird, gerade wenn er die Ich-Bin-Worte sagt, wissen Sie, da wird er ganz persönlich. Da meint er uns. Da redet er nicht über die Köpfe hinweg, das hat er ohnehin nie getan, aber er redet nicht einfach nur so eine Rede für die Welt. Er sagt es so, dass wir es begreifen und verstehen. Und zwar der, der gelehrt ist, genauso wie der, der keine Ahnung hat, der ungelehrt ist. Ich bin das Licht. Dieses Bild, dieses Gleichnis fast gar, versteht jeder. Jesus ist das Licht und ich brauche Licht. Ich brauche diesen Jesus und er sagt, er soll hell sein in deinem Leben. Von dem alten Goethe wird das ja berichtet, dass er auf dem Sterbebett gespürt hat, als er gemerkt hat, es geht zu Ende, gespürt hat, ihm fehlt dieses Leben. Ihm fehlt das Licht, das ihn hinüberträgt und leitet. Und Goethe soll gesagt haben, mehr Licht. Sterbewort, letztes Wort eines großen Deutschen. Mehr Licht. Es kann einmal zu spät sein. Darum ist es gut, jetzt, heute, auf Jesus zu sehen. Wenn er sagt, ich bin das Licht. Mit dem Licht fängt das Leben an. Das ist das eine. Und das zweite, mit dem Licht ist Gott gemeint. Mit diesem Licht ist Gott gemeint. Der Stromausfall in New York, der kann ja, oder auch wenn das bei uns passiert, so eine menschliche Urangst auslösen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen von Ihrer Kindheit her. Ich habe so eine Urerfahrung, dass ich als Kind gelegentlich mal in den Keller geschickt wurde, um dort Sprudel zu holen oder irgendeine Konservendose. Wir haben im ersten Stock gewohnt, also gehe ich das Treppenhaus hinunter und unten gab es dann so ein extra Kellerlicht. Aber man hat den Lichtschalter zum Kellerlicht nur gefunden, wenn man ganz schnell unten war, solange das Licht vom Treppenhaus noch gebrannt hat. Ja? Und wenn das dann ausging, dann hat man sich so in den Keller getastet. Und wie das im Keller dann so ist, da wird es ja kühler, da wird es feuchter, da sind die Spinnen zu Hause. Und da gibt es noch andere Tiere gelegentlich. Also ganz so tierisch war es bei uns im Keller nicht, aber so ein bisschen mulmig war mir's gelegentlich schon. Wer weiß, wer da um die Ecke steht. So im Keller. Dunkelheit, das ist eine Urangst, die da in uns angesprochen wird. Wenn es dunkel ist und wenn einem dann noch dunkle Gestalten begegnen, da kann man schöne Horrorgeschichten erzählen und kleine Kinder verängstigen. Weiß nicht, was für Geschichten jetzt im Kinderprogramm erzählt werden. Ja. Aber es ist immer gut, wenn man da nicht zu, wenn es nicht zu gruselig wird. Wir haben ein Gespür für das Dunkle, für das Beängstigende, für das Grauen. Und davon leben ja ganze Romane, Geschichten, Filme. Gott aber ist Licht. Licht ist sein Wesen. Licht. Das wurde im Alten Testament nur von Gott ausgesagt. Wissen Sie, wir haben gerade eben gesehen, wenn Jesus sagt, ich bin, dann greift er ein Wort Gottes auf. Aber wenn er nun sagt, ich bin das Licht, dann greift er eine Eigenschaft Gottes auf, einen Wesenszug Gottes, denn Gott ist Licht. Im Psalm 27, Vers 1 heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Psalm 36, in deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Psalm 84, der Herr ist Sonne und Schild. Jesaja 60, der Herr wird dein ewiges Licht sein. Und Micha 7, wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Und nun sagt Jesus, ich bin das Licht. Licht ist das Wesen Gottes. Psalm 104 sagt es ganz poetisch. Licht ist dein Kleid. Das Kleid gehört zur Person, gehört zum Wesen eines Menschen in der Bibel. Licht ist das Kleid Gottes. Wir erfahren, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, in der ganzen Bibel nichts über die Kleidung Gottes. Ist ja auch verständlich, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Aber das wird von Gott gesagt. Licht ist dein Kleid. Gott ist seinem Wesen nach Licht, ein Wesenszug Gottes. Und was für ein Anspruch, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht. Jesus sagt damit, ich bin der lebendige Gott. Ich bin das Licht. Was für ein Anspruch. Wenn wir, wissen Sie, wenn wir von Jesus kleiner denken, wenn wir Jesus einen guten Menschen sein lassen, ein Vorbild, einen Freund der Armen, einen Gerechten, einen Helfer, dann denken wir nicht falsch von ihm, aber zu klein. Jesus-Bilder gibt es viele in der Kirche. Wir haben den politischen Jesus, der die Herrschenden in ein kritisches Licht stellt. Wir haben den revolutionären Jesus, der die Fackeln zum Sturm anzündet. Wir haben den sanften und den einfühlsamen Jesus, der die Seele ein bisschen aufhält. Und wir haben den psychologischen Jesus, der neben dem Sofa eine Kerze anzündet. Alles nette Jesusbilder. Von Jesus halten alle ziemlich viel. Es gibt überhaupt kaum einen, der ernsthaft etwas gegen Jesus sagt. Das sollte man eigentlich nicht tun. Man kann über alle Stars dieser Zeit auch ein bisschen Negatives sagen, aber Jesus kommt eigentlich ganz gut weg. Ein guter Mensch, das halten die meisten von ihm, aber er sagt, ich bin das Licht. Ich bin der Sohn Gottes. Wer kleiner von Jesus denkt, wer kleiner von ihm denkt, wer kleiner von Jesus redet, der sagt nicht die Wahrheit. Der denkt verkehrt. Und wissen Sie, darauf kommt es an. Auch in dem, was wir sagen, dass wir Christen klar von Jesus reden. Das gilt für unsere Predigten, für unsere Evangelisationen, das gilt aber auch für den Dialog, für das Gespräch mit anderen Religionen. Es gilt auch für unsere Kirchenleitungen. Es gilt gerade auch für den interreligiösen Dialog. Um das gleich vorweg zu sagen, ich bin da ganz dafür. Wir sollten mehr als weniger reden mit Menschen, die einen anderen Glauben haben. Wir bezeugen aber Muslimen und Buddhisten und Hindus und Atheisten Jesus, das Licht. Wir reden nicht kleiner von ihm. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir ein bisschen zu Heuchlern. Das ist ein starkes Wort, ich weiß. Aber es gibt in unserer Kirche eine vermeintliche Korrektheit, als glaubten wir letztlich an denselben Gott. So tun wir immer. Das entspricht auch so unserem Zeitgefühl. Die Muslime und wir, letztlich ist es doch alles das Gleiche. Aber ich will jetzt mal so sagen, wissen Sie, es gibt eine politische Korrektheit, die geistlich inkorrekt ist. Das gibt es. Christen und Muslime glauben nicht an denselben Gott. Der Vater Jesu Christi und Allah sind nicht eins. Jesus wird im Koran auch als guter Mensch gesehen, als Prophet, als Vorläufer des eigentlichen Propheten. So wird Jesus gesehen. Gut, eine Leuchte, eine Lampe, eine Laterne, aber nicht als das Licht. Jesus ist das Licht. Das müssen wir bezeugen. Wir können Gott nicht sagen, ohne von Vater, Sohn und Heiligem Geist zu reden. Und da gehört Jesus dazu. Jesus, das Licht. Und dieses Licht, was dieses Licht vermag, das ist deutlich geworden auf Golgatha. Was war da nämlich? Da war nicht nur Stromausfall. Da ist es dunkel geworden. Die Dunkelheit dieser Welt wurde offenbar, als am Kreuz das Licht ausging, als Jesus gestorben ist, als das Herz des Vaters geblutet hat, da wurde deutlich, Jesus ist das Licht für alle Welt, für den ganzen Kosmos. Er ist das Licht der Heiden. Mit dem Licht fängt das Leben an und mit diesem Licht ist Gott gemeint. Ein letztes noch zum Schluss. Mit diesem Licht gehen wir auch im Leiden voran. Mit diesem Licht gehen wir auch im Leiden voran. Es ist ja so, wenn man durchs Dunkel geht, durchs finstere Tal oder durch den dunklen Keller oder vielleicht auch beim Stromausfall, dann tastet man sich so nach vorne. Und dass wir so unsicher gehen, das weiß Jesus. Er hat das vor Augen. Und darum sagt er, wer mir nachgeht, der tappt nicht im Dunkeln, der wandelt nicht in Finsternis, sondern der hat das Licht des Lebens. Jesus nachfolgen heißt nicht leben auf Wolke 7, nicht leben ohne Sorgen. Das Gegenteil ist oft der Fall. Wir gehen durchs finstere Tal, aber wir haben Jesus als das Licht. Ich bin bei euch alle Tage und alle Nächte, bis diese Welt ans Ziel kommt. Jesus ist das Licht. Wir gehen mit dem Licht auch durch das Leiden voran. Er wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Wir haben diesen großen Schatz, sagt Paulus dann später in seinem Brief an die Korinther, gleich nach dem Lichtwort, 2. Korinther 4. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben es in irdenen Gefäßen, es ist zerbrechlich. Wir sind arm, wir sind schwach, wir sind von Dunkelheit umgeben, auch persönlich. Und das wissen Sie am besten, welche Nächte Sie auch erleben, Sie persönlich. Und wir als Christen gemeinsam. Und die Christen, die in der Verfolgung leben, so viele wie nie zuvor auf dieser Erde, die können ein Lied auch davon singen. Ein Lied, das beginnt, Kyrie eleison. Sie sind im Finstern, aber sie haben das Licht des Lebens. Sie sind, erfahren die Dunkelheit, aber das Licht des Lebens ist da. Geben wir Acht, dass wir mit dem Licht leben und nicht mit falschen Lichtern, nicht mit Irrlichtern, dass wir uns nicht in die Irre leuchten lassen, sondern dass wir mit dem Licht, das Jesus ist, vorangehen. Wir haben einen großen Bogen geschlagen. Wir haben das gesehen. Jesus sagt, ich bin. 7-mal im Johannesevangelium. Ich bin das Brot, das Licht, die Tür, der gute Hirte. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock. Brot und Wein. Ich bin alles für euch. Jesus, der lebendige Gott, der sich ganz für uns gibt. 7 Ich-Bin-Worte unterstrichen und ausgeführt durch 7 Wunderzeichen. Und wir entdecken Jesus als das Licht. Mit ihm fängt das Leben an. Mit ihm ist Gott gemeint. Und mit ihm, dem Licht, gehen wir auch durch das Leiden hindurch, dem Ziel entgegen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, dass Sie bisher mitgegangen sind. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie mit diesem Licht auf dem Weg bleiben. Jetzt bin ich für heute Morgen erst einmal fertig. Aber ich will gleich sagen, es wird heute Nachmittag ungeheuer spannend. Wenn wir das gehört haben, Jesus ist das Licht. Und was das Licht bedeutet, wie kann er dann sagen, ihr seid das Licht der Welt? Fortsetzung folgt.